Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Bei Deutschlandradio Kultur hören Sie seit heute ein neues Programm bei Breitband, bleibt aber ein Thema stets dasselbe, weil es immer noch brisant ist: Überwachung. Der Spiegel beschäftigte sich in dieser Woche mit neu veröffentlichten Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden.
Und die Dokumente zeigen, wie eng der amerikanische Geheimdienst NSA und der deutsche BND zusammenarbeiten. Und sie zeigen auch, dass der Bundesnachrichtendienst selbst vor dem Ausspionieren der eigenen Bürger nicht Halt macht. Wir informieren Sie über die aktuellen Veröffentlichungen und wir klären auch, ob und wie man politisch und juristisch darauf reagieren kann. Ein Thema bei Breitband, heute mit Christian Möller
und Theresa Sickert. Herzlich willkommen. Neben der richtigen dicken Schlagzeile zu BND und NSA gab es auch noch eine nicht ganz so dicke, aber immerhin war die erfreulich. Der amerikanische Elektrobauer, Autobauer Tesla gibt seine Patente frei, so dass nun andere Hersteller von Teslas Technologien profitieren können. Ganz im Geiste der Open-Source-Bewegung natürlich. So lassen sich zumindest die Meinungen und Meldungen zu diesem Thema auf den ersten Blick verstehen. Ob das so stimmt, das schauen wir uns heute noch genauer an.
Zumindest die Musik bei Breitband kommt aber genau aus dieser Geisteshaltung. Denn bei uns hören Sie wie immer Musik unter freien Lizenzen, wie der Creative Commons Lizenz zum Beispiel. Und unsere erste Netzmusik, die kommt von der brasilianisch-amerikanischen Künstlerin Samira Winter.
Auch wenn ihre Texte auf Portugiesisch sind, dürfte zumindest der Text ihres aktuellen Songs allgemein verständlich sein. Ey, yeah, heißt er. Geschrieben zwar oi, u, oi, aber mitsingen können sie alle mal.
Topic.
Über 50 geheime Dokumente, geheime NSA-Dokumente hat Spiegel Online in dieser Woche auf seiner Seite veröffentlicht. Es handelt sich dabei um Material vom amerikanischen Whistleblower Edward Snowden, das für Deutschland ziemlich brisant ist. Es geht nämlich um die Verflechtung der amerikanischen National Security Agency mit dem deutschen Bundesnachrichtendienst und auch um dessen Spionagetätigkeiten auf deutschem Boden.
Auch die Printausgabe des Spiegel befasst sich in zwei ausführlichen Artikeln mit den geleakten Informationen und die werfen spannende Fragen zur Rolle des BND auf, die wir hier gleich diskutieren werden. Bevor wir aber dazu kommen, hat unser Autor Tim Wiese für Sie die bislang umfangreichsten Enthüllungen über den deutschen Geheimdienst zusammengefasst.
Ein Idyll. Bad Aibling mit seinem Alpenpanorama, den gemütlichen bayerischen Wirtshäusern und dem rausgeputzten Marktplatz. Über die großen weißen Antennenkugeln am Rande des Städtchens wundert sich niemand. Es ist bekannt, dass hier die NSA einen großen Lauschposten unterhielt. Mittlerweile wird die Einrichtung vom BND betrieben. Aber auch die NSA ist dort anscheinend noch aktiv. Teilweise mit freundlicher Unterstützung des Bundesnachrichtendienstes.
Man arbeitet eng zusammen. Die NSA hat in der sogenannten Mangfall-Kaserne in Bad Aibling eine Verbindungseinheit und die haben zusammen Satellitenüberwachung betrieben. Der BND hat sich in den vergangenen Jahren weit mehr bemüht, der NSA auch Daten zu liefern, hat verstärkt ein Interesse an Zusammenarbeit gezeigt und in den internen NSA-Unterlagen steht dann auch, ja, ganz toll, dass die sich jetzt endlich mal bemühen,
erklärt Ole Reismann. Er hat zusammen mit anderen Journalisten des Spiegel die Geheimdienstdokumente von Edward Snowden ausgewertet.
Wir haben das Snowdens Deutschland-Akte genannt. Das sind mehr als 50 Dokumente, wo es um Standorte und um Zusammenarbeit mit deutschen Diensten geht.
In Bad Aibling soll es zwei gemeinsame Projekte zwischen NSA und BND gegeben haben. Dabei standen anscheinend Afrika und Afghanistan im Mittelpunkt des Interesses der Agenten. Ein Kooperationsvertrag aus dem Jahr 2001 würde aber wohl auch theoretisch das Ausspähen von Deutschen zulassen, im Falle von mutmaßlichen terroristischen Aktivitäten.
Diese enge Zusammenarbeit lässt es dann sehr fraglich erscheinen, dass die Bundesregierung gar nicht genau wissen will, wie die NSA arbeitet, was sie auch in Deutschland tut und inwiefern der BND darin verstrickt ist.
Die Dokumente zeigen, dass sich die Dienste über Überwachungstechniken austauschen und über neue Methoden informieren. BND-Agenten waren wohl auch schon hilfreich zur Stelle, als die NSA-Kollegen Probleme beim Anzapfen eines Glasfaserkabels hatten.
Auf der anderen Seite findet man aber auch interne Memos über die technische Aufrüstung von Überwachungsmaschinerie, wo man dann sieht, wie wichtig die Standorte in Deutschland sind für das Spionagenetz der NSA.
So soll sich in Wiesbaden eine der wichtigsten NSA-Datensammelstationen Europas befinden. Aus Griesheim bei Darmstadt steuert der amerikanische Geheimdienst anscheinend Aufklärungsmissionen. Von Zielen auch innerhalb Europas ist die Rede.
Ich glaube, dass dieser Dokumentensatz jeden letzten Zweifel ausräumt, dass die NSA in Deutschland mit hunderten Mitarbeitern aktiv ist, dass zusammen mit dem BND zusammengearbeitet wird.
Durch die vom Spiegel veröffentlichten Dokumente sieht der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss, Konstantin von Notz, seinen Verdacht bestätigt.
Das legt die Vermutung nahe, dass der Umstand, dass man verhindern will, Snowden hier in Berlin vor dem Untersuchungsausschuss zu hören, gar nicht mit diplomatischen Verwerfungen mit den USA zusammenhängt, sondern dass man das nicht will, weil man Sorge hat, was er sagen könnte im Hinblick auf die Verstrickung deutscher Dienste in das, was die NSA macht.
Es sei nicht rechtens, dass sich die Geheimdienste im Ringtausch Daten zuschöben, die sie eigentlich nicht besitzen dürften. Die Verwendung solcher Informationen verstoße gegen das Grundgesetz.
Es steht hier im Raum, dass es hier ein institutionelles System des Verfassungsbruchs gibt und dass die deutsche Exekutive davon eben wusste und auf diese Kooperation auch verschärften Wert gelegt hat.
Und ob die Politik tatsächlich über den Umfang der Verflechtungen zwischen NSA und BND Bescheid wusste und wie man mit diesen Informationen nun politisch und juristisch umgehen kann, das haben wir mit Ulf Burmeier besprochen. Er ist Richter am Landgericht Berlin und er beschäftigt sich im Rahmen mit seiner wissenschaftlichen Arbeit schwerpunktmäßig mit Verfassungs- und Strafrecht.
Als erstes wollten wir von ihm wissen, was genau für ihn an den aktuellen Entwicklungen neu war. Denn dass es zwischen NSA und BND Verflechtung gibt, das war bereits bekannt.
Ich finde besonders interessant die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen beiden Diensten auf deutschem Boden. Denn immerhin muss man sehen, dass die NSA ja der Geheimdienst eines fremden Staates ist, auch wenn wir mit den Vereinigten Staaten sehr gute Beziehungen unterhalten. Und ich finde es zumindest bemerkenswert, wie intensiv ganz offensichtlich deutsche Stellen daran mitarbeiten, dass amerikanische Stellen in Deutschland den Internetverkehr und anderen Kommunikationsverkehr mitschneiden können.
Es ist in keinem anderen europäischen Land gibt es von der NSA eine solch umfangreiche Spionageinfrastruktur. Wie wahrscheinlich ist es, dass die deutsche Politik über dieses Ausmaß bisher nicht informiert war?
Ich denke, das ist völlig ausgeschlossen. Man muss natürlich sehen, dass Politik in Deutschland auf sehr vielen Ebenen stattfindet. Es gibt kommunale Behörden, Landesbehörden und Bundesbehörden. Aber jedenfalls, dass politische Stellen von der Einrichtung von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Standorten in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen haben, das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Aus den aktuellen Dokumenten geht ja auch hervor, dass NSA und BND, wie eben schon angesprochen, also sehr eng zusammenarbeiten. Inwieweit verstößt der deutsche Geheimdienst gegen die Verfassung, wenn er aber nur in Anführungszeichen die Spionagedaten der NSA benutzt?
Das ist ganz interessant. Die Daten, die die NSA erhebt, sind aus deutscher Sicht unter Eingriffen in das Telekommunikationsgeheimnis zustande gekommen. Und solche Eingriffe bleiben Eingriffe auch auf weiteren Verarbeitungsebenen. Das heißt also, dieser Eingriff ist verfassungsrechtlich nicht nur anzunehmen bei demjenigen, der quasi direkt die Leitung anzapft, sondern auch weitere Verarbeitungsschritte finden weiterhin unter Eingriff in dieses Grundrecht statt. Das heißt also, wenn der BND selber eine bestimmte Leitung anzapft oder über einen Provider anzapfen lässt, dann greift er in dieses Grundrecht ein. Es gilt aber nichts anderes, wenn er quasi jemand anderen, die etwas quasi schmutzige Arbeit an der Front machen lässt, wie zum Beispiel die NSA, und dann erst in einem späteren Schritt auf diese Daten zugreift. In jedem Fall handelt es sich um einen Eingriff in dieses Grundrecht und der BND benötigt dafür eine gesetzliche Grundlage und da müsste man zumindest sehr genau hinsehen, ob das denn überhaupt der Fall ist.
Es gibt jetzt die Ansicht, dass die Politik nichts gegen die Arbeit des BND unternehmen will und dass andere Stellen, dass der Rest nichts unternehmen können. Welche juristischen und politischen Möglichkeiten sehen Sie da jetzt?
Ja, das handelt sich ja bei Geheimdiensten, so auch bei dem BND, um Teile der Exekutive, also der ausführenden Staatsgewalt, die generell sehr schwer zu kontrollieren sind, weil, wie der Name schon sagt, die Arbeit von Geheimdiensten sich weitgehend im Geheimen vollzieht und in der bundesdeutschen Rechtsordnung haben wir da vor vielen Jahren bei der Einrichtung der Geheimdienste die Konstruktion gefunden, dass es in der Tat keine direkte Kontrolle gibt, insbesondere keine gerichtliche Kontrolle. Es gibt extra eine Ausnahme im Grundgesetz, die quasi Klagen vor Verwaltungsgerichten gegen Geheimdienste für die Vielzahl von Fällen ausschließt. Das heißt also, wir haben nur eine mittelbare parlamentarische Kontrolle und die baut weitgehend auf Berichten von Geheimdiensten auf. Mit anderen Worten, die Geheimdienste entscheiden selber, was sie an die Parlamente melden. Und nur auf der Grundlage dieser freiwilligen Meldungen können Parlamente dann Berichte schreiben zum Beispiel oder Kontrolleentscheidungen treffen. Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Kontrolle ausgesprochen lax ist. Und man muss deswegen sehr offen sagen, dass sich die Arbeit von Geheimdiensten im Einzelnen schlicht nicht kontrollieren lässt. Es handelt sich dabei um einen Bereich der Exekutive, der sich im Prinzip nur noch selber kontrolliert. Und natürlich könnte die Bundesregierung versuchen, insbesondere das Bundeskanzleramt als unmittelbare vorgeschaltete Stelle des Bundesnachrichtendienstes hier Einfluss zu nehmen, zum Beispiel über Anweisungen an die Leitung des BND. Letztlich kontrollieren kann man aber selbstverständlich nicht, wie sich diese Zusammenarbeit gestaltet.
Wie ist es denn einzuordnen, dass die Bundesregierung trotz berichteter verfassungsrechtlicher Verstöße bislang zumindest nicht ausreichend tätig geworden ist?
Ich denke, das hat sehr viel zu tun mit einer gewachsenen Unsicherheit, mit einem Gefühl von Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Ich denke, das ist sehr deutlich auch in öffentlichen Reaktionen geworden, dass viele politische Handlungsträger versuchen zu vermeiden, dass die USA verstört sind oder gar verärgert über deutsche Aufklärungsbemühungen. Das ist letztlich, glaube ich, vor allem ein psychologisches Problem. Ich bin zu wenig quasi intern informiert darüber, welche Informationen wir denn tatsächlich von der NSA bekommen zum Beispiel und wie wichtig die wirklich sind und zum Beispiel, ob diese Informationen eigentlich überhaupt legal erhoben werden können. Also die Bedeutung dieser Zusammenarbeit kann ich in letzter Konsequenz nicht einschätzen. Aber ich erkläre sie mir persönlich mit einem Gefühl von Abhängigkeit und ich würde mir persönlich als Staatsbürger wünschen, dass unsere Regierung etwas souveräner agiert gegenüber immerhin dem Geheimdienst eines fremden Staates, der, so scheint es jedenfalls, das Leben von Millionen Bürgerinnen und Bürgern Tag für Tag ausspioniert.
Nach den aktuellen Leaks ist klar, dass also hier auch gegen Verfassungsrecht verstoßen worden ist. Können dafür auch auf politischer Ebene, also Politiker, tatsächlich strafrechtlich Konsequenzen erwarten?
Ja, es ist interessanterweise ja so, dass Verfassungsverstöße als solche keine Straftaten sind. Man müsste also dann schon sehr genau hinsehen, welche Straftaten eigentlich in Betracht kommen. Aber es drängt sich schon auf, dass die Aktivitäten der NSA geheimdienstliche Agententätigkeit gegen Belange auch der Bundesregierung oder der Bundesrepublik Deutschland sein könnten. Und insofern verwundert es mich, ohne jetzt quasi Details dieser Verfahren zu kennen, schon, dass es bislang überhaupt keine strafrechtlichen Ermittlungen zu geben scheint gegen verantwortliche amerikanische Agenten. Selbstverständlich ist es sehr schwer, quasi praktisch überhaupt da bestimmte Beschuldigte namhaft zu machen. Aber ja, nicht jede Staatsanwaltschaft veröffentlicht ihre Vorermittlungen, selbstverständlich. Ne? Das heißt also, man weiß nicht unbedingt, was dort geschieht. Aber ich finde es doch bemerkenswert, dass bislang, jedenfalls soweit es öffentlich bekannt geworden ist, eigentlich überhaupt keine strafrechtliche Aufarbeitung geschieht. Und sie müsste aus meiner Sicht zumindest möglich sein. Das Gleiche gilt für die sehr weit verbreiteten Verstöße gegen zum Beispiel das Fernmeldegesetz. Die sind in der Tat strafbar, das Ausspähen von Daten zum Beispiel. Und auch da könnte man als Staatsanwaltschaft durchaus ermitteln oder zumindest versuchen, einzelne Beschuldigte namhaft zu machen, soweit es um die Beteiligung deutscher Stellen geht, ist es vielleicht sogar mit Aussicht auf Erfolg möglich. Aber wie gesagt, wie die Beweislage im Einzelnen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
So wie unser politisches System aktuell gestaltet ist, so wie wir die Institutionen haben, wie wir sie haben, ist es so überhaupt möglich, tatsächlich gegen die Vorgehensweise der Geheimdienste Einfluss zu nehmen, beziehungsweise zumindest sie zu schwächen?
Das ist, denke ich, eine Frage, die man sehr unterschiedlich beantworten muss für amerikanische und für deutsche Stellen. Unmittelbare Einflussnahme auf amerikanische Stellen ist extrem schwer und Einflussnahme auf deutsche Stellen ist theoretisch einfach, weil natürlich alle handeln bei Geheimdiensten letztlich als Beamte in einem bestimmten Verhältnis von Befehl und Gehorsam stehen quasi. Aber da ist zum einen die Frage, wie es um den politischen Willen wirklich steht. Ne? Will die Bundesregierung eigentlich wirklich, dass der BND deutlich weniger Daten erhebt zum Beispiel oder auch die Verfassungsschutzbehörden? Ist das eigentlich politisch gewünscht oder findet man es eigentlich ganz praktisch, dass da auch deutsche Bürger ausspioniert werden können? Das ist die eine Frage. Und zum anderen ist eben die Frage, inwieweit ein etwa vorhandener Wille, auf den BND Einfluss zu nehmen, auch wirklich umgesetzt werden kann. Wie gesagt, selbst wenn die Bundesregierung oder die dort jeweils Zuständigen bestimmte Anweisungen geben sollten, dann stellt sich die Frage, inwieweit man diese Anweisungen überhaupt kontrollieren kann. Natürlich gibt es da wiederum auch von Seiten des BND geheime Berichte an die Bundesregierung, aber letztlich kann auch die Bundesregierung kaum kontrollieren, was der BND tut. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ist nicht neu, aber sie zeigt sich in diesem Kontext wieder. Geheimdienste sind eben einfach Teile der Exekutive, die sich jeder effizienten Kontrolle entziehen. Und es ist letztlich eine politische Entscheidung, die jede Gesellschaft für sich treffen möchte. Will sie diese unkontrollierte Exekutive in ihrem Staat dulden? Will sie das? Das kann man wollen, sicherlich. Wenn man sieht, dass Geheimdienste Vorteile in der Tat bringen. An dieser Stelle würde ich allerdings sagen, in Deutschland fehlt es da an einer Evaluation. Also man weiß eigentlich gar nicht, welche konkreten Vorteile für Sicherheit und Freiheit eigentlich Geheimdienste bringen. Sehr deutlich sind mir an dieser Stelle allerdings die Nachteile. Also Geheimdienste sind zum einen sehr teuer. Wenn man sich den BRD-Neubau in Berlin anschaut, wird das, denke ich, sehr deutlich. Und zum anderen verursachen sie eben ganz gravierende Freiheitsverluste, ganz massive Einschränkungen von Grundrechten. Und es ist eine letztlich politische Entscheidung, ob man alle diese finanziellen Kosten und Freiheitskosten in Kauf nehmen will, um Vorteile zu erzielen, die aus meiner Sicht jedenfalls beim BND sehr unklar sind.
Von der Regierungskoalition kommt jetzt in diesen Dingen gerade sehr wenig Aufklärung und deswegen hat die Opposition das Mittel der kleinen Anfrage für sich entdeckt. Das ist ein politisches Instrument, mit dem einzelne politische Vertreter Informationen von Regierungsstellen quasi erzwingen können. Was halten Sie von der Politik der kleinen Anfrage? Nützt das überhaupt etwas?
Ich denke, dass in letzter Zeit eine ganze Reihe von kleinen Anfragen interessante Erkenntnisse zutage gefördert haben im Deutschen Bundestag. Aber natürlich hat bei diesen Anfragen die antwortende Stelle jederzeit die Möglichkeit, sich darauf zu berufen, dass die Daten nicht vorhanden sind, dass die Beschaffung der Daten einen zu großen Aufwand erfordern würde. Also sicherlich kann man da nicht in jedem Fall umfassende Aufklärung erlangen. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass es eine gute Möglichkeit ist, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, was denn eigentlich brisante Fragen sind. Und eine ausweichende Antwort oder eine verweigerte Antwort auf eine brisante Frage, denke ich, ist jedenfalls wiederum im politischen Diskurs spannend. Ne? Wenn die Regierung sich weigert, der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Punkt Aufklärung zu erteilen, dann spricht das möglicherweise für sich. Und auch wenn es juristisch nicht unmittelbar relevant sein mag, so doch für die politische Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger.
Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung in diesem Fall? Ist es abzusehen, dass wir irgendwann als Bürger da nochmal umfassend Aufklärung bekommen über all diese geheimdienstlichen Tätigkeiten? Oder bleibt das so im Wagen und bleibt es weiterhin bei so einer Art, naja, Salamitaktik, dass immer nur stückchenweise die Informationen rauskommen?
Also soweit ich das bislang einschätzen kann, sind von Seiten deutscher staatlicher Stellen ja bislang praktisch gar keine Informationen freiwillig in die Öffentlichkeit gelangt. Nicht? Also die Informationen der Öffentlichkeit über die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes sind historisch immer extrem gering gewesen. Man wusste eigentlich noch nie so recht, was der Dienst eigentlich tut. Bis in die 90er Jahre gab es noch nicht mal ein Gesetz über die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes. Das heißt, er hat einfach im gesetzesfreien Raum agiert. Insofern ist es historisch, aus meiner Sicht jedenfalls, überhaupt nicht verwunderlich, dass wir da so wenig erfahren und dass auch jetzt im Prinzip immer nur das zugegeben wird, wenn überhaupt was aus NSA-Dokumenten ohnehin deutlich geworden ist. Es handelt sich eben um einen Geheimdienst und der lässt sich ungern in die Karten schauen. Ich denke, dass es in der Tat eben eine politische Entscheidung ist, inwieweit man einen Akteur in Deutschland haben will, in Deutschland und natürlich auch im Ausland tätigen Akteur, der sich der Kontrolle weitgehend entzieht. Das muss man politisch entscheiden, ob man die Vor- und Nachteile tatsächlich in Kauf nehmen will.
Könnten denn jetzt aber nicht solche Leaks dazu führen, dass die Bürger mehr und mehr das nicht mehr akzeptieren, dass die Geheimdienste ebenso geheim sind?
Das wäre zumindest eine Konsequenz, die ich persönlich sehr begrüßen würde, wenn da ein politischer Druck entstünde, quasi eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, mehr zu wissen, was eigentlich geschieht und zumindest auf eine effektivere Kontrolle zu dringen. Natürlich kann jetzt ein Geheimdienst auch nicht alle seine Maßnahmen, alle seine Ziele, alle seine Erkenntnisse veröffentlichen. Das wäre sicherlich nicht mit seinen Aufgaben vereinbar, aber es sollte doch zumindest irgendwen geben, der genau weiß, was vor sich geht und der auch tatsächlich die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren. Und wenn man sich da mal die Einschätzung von Herrn Huber anschaut, der ja immerhin Mitglied des zuständigen Gremiums des Bundestages war, dann weiß auch der Bundestag zurzeit nicht, was eigentlich im Namen des deutschen Volkes der BND so tut. Und ich denke, das wäre ein erster Schritt, dass zumindest die Informationen für die Parlamentarier und deren Kontrollmöglichkeiten wirklich effektiv gestärkt würden.
Sie hörten Ulf Burmeier über die politischen und juristischen Konsequenzen aus den neu veröffentlichten Snowden-Dokumenten rund um die Verflechtung zwischen BND und NSA. Wir haben das Interview vor der Sendung per Skype aufgezeichnet. Sky turns black tonight. No moonlight that I see. All of the silhouettes out in this cold street. Maybe you're the little bright shining one, but I think the black one is yours. Please just be patient, that's all what my mom said. Please just be quiet. Hardly come back. The pictures of our past play. Look at the window where we used to sit up. You threw it on my back so I could go down to hell, right where I belong. Back to the place where you used to sit all day long, waiting for the sun to go down.
just to see it comes back in the morning. And now I'm just drowning here in my own sadness. And all of this black tears down to Kate, I dedicate to my little love of 12 years ago. I hope it's as graceful and fine, just like you were.
Ein gewisser Hang zur Melancholie ist ihr nicht abzusprechen, der österreichischen Band Pharaohs und Kings. Comeback heißt dieser Titel. Und wer davon noch mehr hören will, der kann das auf ihrer aktuellen EP tun. Die heißt Homeward.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Falls Sie an dieser Stelle unsere Kindersendung, den Kakadu, vermissen, die hören Sie jetzt immer am Sonntag von 7.30 Uhr bis 9 Uhr.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die hat unser Kollege Moritz Metz zusammengestellt.
Hallo. Hallo.
Wir beginnen mit der Fußball-WM. Spanien und England sind ja schon raus. Heute Abend spielt Deutschland und ca. 30 Millionen Menschen werden es verfolgen. Was tut sich dann hinter der medialen Kulisse im Netz?
Also als erstes ist es schon mal falsch, dass du WM gesagt hast. Es muss immer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft heißen in den Medien. Das ist aber nur eine der Vorgaben, mit denen sich der Weltfußballverband FIFA unbeliebt macht. Spieler dürfen in den Stadien nur noch Kopfhörer von der Marke einer der Hauptsponsoren tragen. Da wird sozusagen zensiert, so wie beim Spruchband eines 13-jährigen Jungen, der zur WM-Eröffnung vor aller Welt eine Taube freilassen durfte. Danach enthüllte er noch ein Transparent, das mehr Aufmerksamkeit für sein indigenes Volk forderte. Aber sowas zeigt die Bildregie nicht bei der FIFA-WM. Die FIFA ist so unbeliebt, dass auch der ARD-Sportschau-Moderator Matthias Obtenhövel öffentlich lästerte. In einem ARD-Stream, wo der Ton versehentlich weiter zu hören war, da sprach er von den...
Ja, du weißt ja nie, bei den schwindligen FIFA-Flöten...
Der sprach von den schwindeligen FIFA-Flöten, aber auch ARD und ZDF selbst kommen im Netz nicht ganz ungeschoren davon. Wir brauchen kritische Analysen und harte Fragen, keinen öffentlich-rechtlichen Randschmeiß-Journalismus, bloggt Dirk Gieselmann bei der Fußballzeitschrift Elf Freunde. Der spielt damit an auf die Embedded-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ihre Interviews aus dem deutschen Spielerlager. Mal sehen, wie die Berichterstattung heute Abend wird, wenn Deutschland gegen Ghana spielt.
Und von Brasilien gehen wir nach Schweden. Das Möbelhaus IKEA, das macht seinen Fans im Netz ein bisschen Ärger.
Ja, der nette Möbelhändler, der ja jeden Kunden duzt, der hat seine besten Kunden abgemahnt. Die Website IKEA-Hackers nämlich. Auf dem Portal geht es darum, wie man IKEA-Produkte aufmotzen kann und verbessern und hacken kann. IKEA-Hackers gibt es seit 8 Jahren. Die Seite finanziert sich mit Werbebannern und die Werbung soll IKEA-Hackers jetzt abschalten, verlangte IKEA. Oder man solle den Namen ändern in etwas, das eben nicht IKEA enthalte. Das gab einen riesigen Shitstorm im Netz. Das Newsportal heise.de spricht von einem PR-Eigentor und am Ende ruderte IKEA zurück. Man wolle nun eine Lösung finden, die gut sei für alle Beteiligten.
Die letzte Meldung handelt auch von Verboten. Das sogenannte Leistungsschutzrecht wird erstmals nämlich eingeklagt.
Ja, seit fast einem Jahr gilt ja in Deutschland ein Leistungsschutzrecht. Die umstrittene Regelung soll frei verfügbare Inhalte von Websites vor Zweitverwertung schützen, zum Beispiel durch Google, die dann zahlen sollen für Einblendungen von Überschriften, von Newsartikeln beim Portal Google News, die VG Media, die Verwertungsgesellschaft von einem Dutzend Verlage, von 150 privaten Radio- und Fernsehsendern und etlichen Online-Angeboten, die zum Beispiel Springer, Burda, RTL, Sat1 und so weiter enthalten, die nehmen jetzt Google ins Korn mit einer Klage beim Deutschen Patent- und Markenamt und verlangen eine angemessene Vergütung, weil Google deren Inhalte illegal nutze. Und das ist jetzt der erste Prozess, der das weltweit einmalige Gesetz, das Leistungsschutzrecht, groß angelegt einfordert. Google will aber nicht bezahlen. Wir sind überzeugt, dass unsere Angebote mit dem Leistungsschutzrecht in Einklang stehen, sagt der Sprecher. Aber Google ist auch nicht alleine. Neben Google will die VG Media, auch die Telekom, Microsoft, Yahoo und den Netzkonzern 1&1 zur Kasse bitten.
Das waren die Medien und Meinungen mit Moritz Metz. Vielen Dank. Und Links zu alledem, die gibt es natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Sie hören nun Chuck Morris, ein Hip-Hopper aus Düsseldorf. Der hat seinen Künstlernamen natürlich von der Kampfkunst-Ikone Chuck Norris. Der rappt hier aber nicht über Martial Arts oder unschlagbare Coolness, sondern über Graffiti. Der Song heißt Chrome.
Auch in der Praxis und Chrome reflektiert diesen Chorus und no, ihr verliert nie den Fokus und schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklaps auch in der Praxis. Für die, die alles geben, egal ob's morgen noch da ist, das ist Idealismus und die Sorgen sind gratis. Alles in Eigenregie, Bastelmarke aus Schuhcreme, schreib in kapitalen Wörter ferner vom Duden das. Bisschen Farbe tut hier doch keine mehr weh, macht eine Vernissage im letzten Abteil des RE für alle Fotografen im orangenen Licht des Bahnsteigs, zeigt euch Objektive die andere Sicht. Wir können euch jede Nacht ein anderes Genie zeigen. Workout, Gleisbett, Kies, schlecht für Kniescheiben, Fachsimpeln über Skinny Caps mit Sachverstand. Der Teleskopstab hält eisern dank Gafferband. In der Luft wird das Aerosol zu Bitterstoffen. Für die, die Schmiere stehen, stundenlang im Dickicht trocken. Bei der Arbeit pennen, damit sie fit für die Nacht sind. Mehrfarbig, psychoaktiv, so wie Absinth. Chrom reflektiert diesen Chorus und no, ihr verliert nie den Fokus und schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz auch in der Praxis. Und Chrom reflektiert diesen Chorus und no, ihr verliert nie den Fokus und schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz auch in der Praxis. Ich male nicht mehr viel, denn keiner verknackt mich fürs Raps schreiben. Doch denk an euch, mal ich grad Bilder auf Textseiten. Ich bin auch nachts schon durch Scheiß gekrochen. Ich hab mit Dosen randaliert, Bullen am Son weitem gerochen. Mann, ich saß auf der Wache, die haben mir Pieces gezeigt. Ist klar, dass ich wieder mal von niemandem weiß. Ey, das elfte Gebot, eingemeißelt in Köpfen, eigene Exekutive, um aus der Freiheit zu schöpfen. Und Hit, hört auf, die guten Pieces zu crossen. Denn bevor ihr euch verseht, ist hier ein Krieg ausgebrochen. Und wirklich, niemand mag Toys, die glauben, dass sie besser sind. Üht noch ein, zwei Jahre, geht zu versteckten Flächen hin. Das ist für die, die nachts an Hauptstraßen ausarten. Mit Sturmhauben allen zeigen, was sie drauf haben. Mich täglich begeistern mit dem sickesten Style. In Ebenen gemalt, geplant bis ins Detail. Chrom reflektiert diesen Chorus und no, ihr verliert nie den Fokus und schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz auch in der Praxis. Und Chrom reflektiert diesen Chorus und no, ihr verliert nie den Fokus und schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz auch in der Praxis. Chrom reflektiert diesen Chorus, no, ihr verliert nie den Fokus, schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz in der Praxis. Chrom reflektiert diesen Chorus, no, ihr verliert nie den Fokus, schwarz umrahmt das Villain klassisch mit einer weißen Zeckenklatz auch in der Praxis. One time, and the chrome is the mind. One time, and the chrome is the mind.
Chuck Morris mit Chrom bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wenn sich eine Firma ins Gespräch bringen will, dann verteilt sie gerne mal Werbegeschenke. Das hat jetzt auch der amerikanische Elektroautohersteller Tesla gemacht, aber nicht mit Kugelschreibern oder so netten kleinen Wimpeln mit Firmenlogo, sondern mit Patenten, kann man ja mal machen.
Alle unsere Patente gehören euch. Das schrieb Tesla-Gründer Elon Musk vor kurzem in seinem Blog. Sämtliche Patente von Tesla sind jetzt für die Öffentlichkeit zur Benutzung freigegeben.
Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, denn eigentlich kennt man es von Technologiefirmen ja doch eher, dass sie erbitterte Kriege um ihre Patente führen, zum Beispiel Google und Apple im Bereich der Smartphone-Technologie.
Da klingt die Freigabe natürlich tatsächlich nach einer ziemlich guten Sache, aber welche Auswirkungen hat Teslas Verzicht auf seine Patente und welche Ziele verfolgt die Firma damit für sich selbst? Darüber haben wir mit dem Blogger und Journalisten Jakob Steinschaden gesprochen. Als erstes wollten wir von ihm wissen, was bedeutet das nun, wenn Tesla seine Patente freigibt? Darf dann jeder tatsächlich damit machen, was er will?
Ja, prinzipiell schon. Aus meiner Sicht ist dieser Tesla-Schachzug ein Angebot an andere Autohersteller eines Nicht-Angriffspakts. Das heißt, Tesla hält natürlich weiter die Patente und kann sie gegebenenfalls, wenn sie von einem anderen Autohersteller mit einer Klage bedroht werden, dann mit einer Gegenklage drohen. Das heißt, die werden die Patente weiterhin zu defensiven Zwecken einsetzen, aber eben nicht zu offensiven Zwecken.
Das heißt, in dem Sinne sind die Patente eigentlich nur ausgesetzt, kann man das so formulieren?
Naja, es ist eben das Angebot an die Autoindustrie, diese Elektromobiltechnik voranzutreiben. Tesla sagt ja von sich selbst, dass sie weltweit weniger als 1% Marktanteil haben und als Firma im Alleingang die Elektromobilität gar nicht vorantreiben können. Und deswegen eben das Angebot an die anderen, die Technik, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, einzusetzen. Man verspricht sich dann wiederum Vorteile fürs eigene Ökosystem, Stichwort Elektrotankstellen, da gibt es auch Patente von Tesla zu den sogenannten Superchargern. Wenn VW, Toyota und die anderen Autokonzerne da aufspringen und die Infrastruktur weltweit ausbauen, dann profitiert Tesla im Umkehrschluss davon, weil die Tesla-Kunden dann natürlich viel mehr Elektrotankstellen zur Verfügung stehen.
Haben solche Patentöffnungen etwas mit dem Open-Source-Gedanken zu tun?
Nein, es wurde natürlich verglichen damit. Der Open-Source-Gedanke kommt ja sehr stark aus der Softwarewelt, wo es grundlegend bedeutet, dass der Quellcode einer Software, eines Programms offen liegt und von anderen Entwicklern, Programmierern eingesehen werden kann, um zum Beispiel Sicherheitslücken zu finden. Bei Patenten ist es ein wenig anders. Patente sind von Natur aus offen, die kann man natürlich einsehen. Ich habe das selber gemacht bei den Tesla-Patenten, aber kann man sich einfach online ansehen. Das heißt, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so der Grundgedanke schwingt natürlich schon mit.
Tesla macht das ja, wie Sie schon angedeutet haben, nicht aus reiner Mildtätigkeit. Worin liegt jetzt der genaue Nutzen?
Also wie angesprochen, wenn die anderen Hersteller auf dieses Angebot einsteigen und mitziehen, selber investieren in Elektromobilität, dann ist das gut für Tesla. Die erwähnten Supercharger, wenn zum Beispiel dieses Netz an Elektrotankstellen ausgebaut wird, ist das ein Vorteil für die eigenen Autos natürlich. Auf der anderen Seite baut Tesla eine sogenannte Gigafactory, wo diese Elektrobatterien hergestellt werden. Da kann es natürlich auch sein, dass Tesla die nicht nur für die eigenen Autos verwendet, sondern diese Batterien auch an andere Autokonzerne verkauft. Und ja, da erhofft man sich dann offenbar Schub fürs eigene Geschäft.
Glauben Sie denn, andere Unternehmen könnten jetzt dem Beispiel von Tesla folgen? Könnte da ein generell anderer Umgang mit Patenten noch anstehen?
Also im Silicon Valley hat dieses Umdenken in Sachen Patente eigentlich schon in den letzten Jahren eingesetzt. Es gibt Beispiele von Google oder vom Kurznachrichtendienst Twitter, die angekündigt haben, ihre Patente oder zumindest Teile ihrer Patente eben nur mehr zu defensiven Zwecken einzusetzen und nicht mehr zu offensiven Zwecken, also wen anderen zu verklagen, wenn der ein Patent verletzt. Der Schritt von Tesla, den sehe ich als Fortsetzung dieses Neudenkens und ich bin schon gespannt, ob sich dieses neue Denken vom Silicon Valley vielleicht auch in Richtung Europa über den großen Teich den Sprung schafft.
Wie wahrscheinlich ist das und gibt es bestimmte Branchen, die davon vielleicht besonders betroffen sein könnten?
Naja, in der Pharmaindustrie sind Patente sehr wertvoll. Es gibt große Pharmakonzerne in Europa. Da, glaube ich, ist es schon sehr fraglich, ob die da auf dieses neue Denken aufspringen, weil es, wie gesagt, um sehr viel Geld geht. Ich erwarte mir von dem Schritt jetzt, glaube ich, also kein riesiges Umdenken in sämtlichen anderen Industrien, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Tesla oder ein Schritt von Tesla, der zumindest zum Nachdenken über das Patentwesen anregt.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Blogger und Journalisten Jakob Steinschaden über die Entscheidung des Elektroautoherstellers Tesla, alle seine Patente zur Benutzung freizugeben.
Und zur Benutzung freigegeben ist natürlich auch wie immer die Musik, die wir Ihnen in dieser Sendung spielen, zumindest frei zum kostenlosen Runterladen und Teilen.
Die nächste stammt von einem Projekt namens The All About. Dahinter steckt ein Künstler namens Zack Coe aus New York, der sich mit seinem Vater offenbar so gut versteht, dass er ihn direkt mal in seine Band mit hat eingeladen. Und dort darf er nun Gitarre und Bass spielen. Genauso auch wie in diesem Song Blue Dress.
Time you saw a sky so clear. When you're gonna grow up, when you're gonna cut your hair. When was the last time the world stopped for us? Turning on your brights and listening to Frontier Rock. Baby, it's alright.
Dress von The All About, Indie-Pop aus New York. Sag mal, Theresa, meinst du eigentlich, es gibt ein Emoji für so Indie-Pop?
Ja, könnte vielleicht aussehen wie so ein kleines Männchen mit Seitenscheitel, so einer Hipster-Hornbrille und so einer Gitarre in der Hand.
Das total melancholisch guckt, oder?
Ja, natürlich, total melancholisch.
Muss ein bisschen auf die Schuhe gucken, man hat sowas ja, glaube ich, früher auf Shoegazer-Pop gesagt.
Genau. Hast du dann vielleicht ein Lieblings-Emoji, jetzt wo es Gott sei Dank oder vielleicht auch leider Gottes kein Indie-Emoji gibt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin da total oldschool. Ich komme aus mit dem Grundset von Zwinker-Smiley, normalem Smiley, total doll grinsendem Smiley und bösem Smiley, ehrlich gesagt.
Aber was ist denn das für eine traurige Welt?
Ja, eine total traurige Welt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn es so viele neue gibt. Ich kann ja mal gucken.
Also was ich ja total super finde, was man mit Emojis ja machen kann, ist Karaoke. Sagt dir das was?
Nee.
Also da werden Songtexte oder auch mit Film kann man das machen, in Emojis übersetzt. Und ich nehme dann also lauter kleine Emoji-Zeichen und versuche damit einen Songtext oder zum Beispiel auch die Handlung von einem Film nachzustellen. Und andere Leute müssen dann anhand meiner Emojis erraten, was ich da eigentlich gerade für einen Film oder für einen Song darstellen wollte. Das ist doch großartig. Das geht
ja
mit deinen Emoticons
nicht,
Christian.
Großartig. Nee, das geht mit meinen Emoticons nicht. Aber vielleicht geht das ja jetzt viel besser mit den 250 neuen, die es jetzt geben soll.
Ja, Emojis, 250 neue, du hast es schon angesprochen, das sind ja diese kleinen lustigen Symbole.
Sollte man vielleicht gerade mal erklären, wo wir schon die ganze Zeit drum sprechen. Ne?
Die sollen uns ja eigentlich die schriftliche Kommunikation im Netz erleichtern, sind also diese ganzen kleinen gelben Gesichtchen und mittlerweile gibt es ja auch Bildchen für alles Mögliche, die zwinkern, böse gucken, genervt gucken, was auch immer. Und eigentlich gerade so seit WhatsApp und anderen Messenger-Diensten ihren großen Siegeszug angetreten haben.
Ja, und da sind natürlich die Pädagogen jetzt schon total besorgt, ne, dass Emojis die Schrift und die Fähigkeit zu schreiben völlig verdrängen werden.
Ein bisschen hast du die Angst ja auch, Christian. Gib's
doch Nein, habe ich nicht.
Und für diese Sorge gibt es natürlich jetzt auch wieder Futter in Gestalt von eben 250 neuen Emojis, die das dafür zuständige Unicode-Konsortium gerade eingeführt hat. Love über Land.
Punkt, Punkt, Komma, Strich und fertig war das erste Emoticon, das nüchternen Textnachrichten einen Indikator für die emotionale Befindlichkeit des Schreibers aufpropfen sollte. Nun ist der Irrglaube verbreitet, dass die Emoji, die aus Japan kamen, eine Weiterentwicklung unserer Smileys seien. Allerdings waren Emoji von Anfang an dazu gedacht, ganze Zusammenhänge zu erzählen, was sich mit den bildhaften japanischen Schriftzeichen ja anbot und sich in die grafische Animation der bunten Bildchen von Häusern, Nahrung und kleinen Tieren fortgesetzt hat.
Ach, ist das niedlich. Ein ganz goldiges Kerlchen.
Als vor 3 Jahren WhatsApp den Messenger-Markt überschwemmte, und zwar mit japanischen Emoji im Zeichensatz, da war die Verwirrung bei den stupiden, smiley-reduzierten Westnutzern zuerst groß, ob der Vielfalt an kleinen, bunten Bildchen. Doch zum Glück gab es ja Seiten, auf denen man nachgucken konnte, was die Zeichen bedeuten, und Apps, die übersetzten, und Siri, die sogar die Bildchen beschreiben konnte.
Grünes Herz, gebrochenes Herz, funkelndes Herz, Herz mit Pfeil, Zeichen für Wut. Notenblatt, Musiknote, Feuer.
Wie bitte?
Notenblatt, Musiknote, Feuer.
Ah, da ist kein Symbol für Miley Cyrus. Siri meint eine Note, eine Musiknote. Übrigens war aber diese Miley Cyrus eine der ersten, die auf ein großes Manko der Unicode-Emoji-Sätze hinwies, nämlich den Rassismus. Unter den vielen, vielen Gesichtern, die emotionale Ausdrücke darstellen, gibt es lediglich 2, die nicht kaukasischen Ursprungs sind. Denn auch wenn die Smileys meist gelblich sind, sollen sie ja doch keine Asiaten darstellen. Und tatsächlich hatte vor der neuen Unicode-Runde eine Petition Apple aufgefordert, sich für die Berücksichtigung nicht weißer Rassen einzusetzen. Apple hat's versprochen, viel hat es aber nicht genutzt. Immerhin ist man dem Wunsch nach Rassendiversität aber so weit nachgekommen, das Handzeichen der Vulkanier aus Star Trek aufzunehmen. Dieses um die Lücke zwischen Mittel- und Ringfinger gebildete Victory. Warum nun aber die Klingonen durch Missachtung diskriminiert werden, das ist schleierhaft.
Wir haben beide richtig getippt. Die Verhandlungen mit den Klingonen sind leider negativ verlaufen. Das oberste Kommando rechnet mit einem Überraschungsangriff.
Es scheint jedenfalls ganz offensichtlich, Wörter werden überbewertet. Deshalb drücken ja auch Millionen junger Internetnutzer ihre tiefsten Gefühle über Emoji aus. Und den Anschluss an diese unentrinnbare Veränderung unserer Kultur darf man natürlich nicht verpassen. Jedenfalls stürzen die Medien sich auf die Bildchen des neuen Unicode-Satzes, als hätte man neue Leonardos entdeckt. Eine Hotelkette bietet sogar ernsthaft einen Emoji-Cat-Guide für die Business-Kommunikation an. Okay, ist die internationale Internetmafia, wie sie sich im Unicode-Konsortium zusammengeschlossen hat, also tatsächlich angetreten, um nach den Zeitungen und Büchern auch die Buchstaben abzuschaffen? Eine bedingt repräsentative Umfrage bei Töchtern und Söhnen von Bekannten ergab, dass eigentlich kaum wer die differenzierteren Emojis, also über die alten Smileys hinaus, benutzt. Naja klar, schneller als die normale Texteingabe ist man mit denen ja auch nicht. Vor allem muss man erstmal rausfinden, wo die alle stecken in den Tastaturen der Displays. Und deshalb haben sich inzwischen auch verschiedene Sportarten aus der Bildchenflut entwickelt. Bei der Republika neulich gab es zum Beispiel Emoji-Karaoke. Dabei ging es darum, Texte von Popsongs in kurzer Zeit in Emoji zu übersetzen. Auch liegt inzwischen der Wälzer Moby Dick in Emoji übersetzt vor und die Zusammenfassung der dritten Staffel von Game of Thrones sowie diverse Apps, die das Bilderrätsel unserer Großeltern in die moderne Zeit übertragen.
Kommt, wir trinken jetzt Kaffee.
Kaffee? Ich denke, gibt Abendbrot. Was?
Der ernsthafte Nutzen dieser Bildersprache soll allerdings in ihrem Esperanto-Effekt liegen. Als Kommunikationsmittel über Sprachgrenzen hinweg. Aber sogar das ist schwierig, denn dafür müsste das Unterrichtsfach Emoji-Verstehen eingeführt werden. Und das bei Kids, die schon an englischen Vokabeln scheitern? Immerhin hat es das Unicode-Konsortium auch geschafft, die neuen Emojis zeitgemäß zu halten. Höchst aktuell ist ja die Aufnahme des Stinkefingers als Kommunikationsmittel des Wutbürgers. Shitstorm leicht gemacht mit Codenummer 1F595. Und auch die Friedenstaube passt gerade gut und selbstverständlich auch der Fußball, gerade jetzt. Aber was soll denn wohl die zusammengerollte Zeitung bedeuten?
Deine Nachrichten hier waren sowas von oldschool, das geht gar nicht.
Apropos oldschool, ich habe mir gerade überlegt, ich werde es mal versuchen, Kanzkritik der Urteilskraft jetzt mit den vielen neuen Emojis in diese bunten Bildchen zu übersetzen. Love Überland war das, über die neuen Emojis. Für Hotdog ist übrigens keins dabei, habe ich gelesen. Ne? Darüber hat sich jetzt eine Hotdog-Standbesitzerin in Chicago ziemlich geärgert und mal direkt eine Petition gestartet. Mal sehen, ob sie damit Erfolg hat.
Wir waren zumindest schon mal so weit erfolgreich, dass wir diese Sendung bis zum Ende geführt haben. Nach den Nachrichten hören Sie hier das Theatermagazin Rang 1. Im Studio verabschieden sich Theresa Sickert
und Christian Möller. Letzte Musik, die kommt von der Compilation-Serie Stratford City. Auf der werden unbekannte Musiker vorgestellt, die sich einem Genre namens Vaporwave verschrieben haben. Das ist Musik, die absichtlich so klingt, als käme sie aus einer Detektivserie der 80er Jahre, die man irgendwo auf einer alten VHS-Kassette ausgegraben hat. Wir hören daraus jetzt Home mit Bedroom.